I'm travelling from my home in England to South Lwangwa National Park, deep in the heart of Zambia. It's one of Africa's last great lion strongholds.
Let's do this!
Das war unser Dokumentarfilmer Bertie Gregory auf dem Weg in eine der letzten großen Löwenhochburgen des Landes. Und damit herzlich willkommen zu Explore und zur zweiten Folge Sambia. Und das erwartet euch heute.
Der Zambian Barbet und der Black-Cheeked Lovebird. Also wenn ihr von denen noch nie gehört habt, kein Wunder, hatte ich vor dieser Folge auch nicht. Diese beiden Vogelarten kommen nur in Sambia vor, sonst nirgendwo auf der Welt. Sie sind absolute Gourmets, sie haben einen riesen Durst und sie wären der Horror für jeden Makler, denn sie haben ganz genaue Vorstellungen von ihrer Behausung, von denen sie auch nicht abrücken. Ein seltener Einblick in die mitunter schrullige sambische Welt der Vögel im Gespräch mit der Ornithologin Chauna Piri.
Ein Fluss als einzige Wasserquelle während der Trockenzeit. Hier treffen durstige Büffel auf durstige, aber auch sehr, sehr hungrige Löwen. Und die Löwen im South Lwangwa National Park, die haben sich auf die Jagd der großen Büffel spezialisiert. Wie gewaltig sich allerdings die großen Beutetiere zur Wehr setzen und wie nah der Dokumentarfilmer Bertie Gregory dem Schauplatz des Kampfes wirklich gekommen ist, das bekommt ihr heute hautnah mit.
Im Themenmonat Sambia, Folge 2, Wissenschaft und Natur, über büffeljagende Löwen und die sambische Vogelwelt. Wir sind eure National Geographic Podcast Redaktion. Max Dietrich ist hier. Hi zusammen.
Und ich bin Nika Kiewit. Hi.
Bevor wir also tief in unsere Themen einsteigen, kommen jetzt wie immer unsere drei Fakten. Die Top 3 aus dem Bereich Wissenschaft und Natur heute. Fakt 1, der heißt 24 Stunden Regen. Und zwar nonstop, jeden Tag, 7 Tage die Woche. Darüber darf sich der Wald neben den Viktoriafällen im Süden Sambias freuen. Die Wassermassen aus dem Fluss Sambesi, die krachen mit solcher Wucht über die Klippen, dass die Gischt einen riesigen Wasservorhang erzeugt. Bis zu 300 Meter steigt dieser Wassersprühnebel dann auf und sorgt damit für den Dauerregen in diesem kleinen Regenwald direkt nebenan. Insofern kein echter Regen, Inka, also kein meteorologischer Regen, aber für den Wald letztlich egal, kommt es aufs Gleiche raus.
Fakt 2. Die größte Säugetierwanderung der Welt. Die findet nicht am Boden, sondern in der Luft statt. Über 10 Millionen Fledermäuse fliegen jedes Jahr zwischen dem Kasanga-Nationalpark in Sambia und der Demokratischen Republik Kongo von Oktober bis Dezember. Es sind sogenannte Fruchtfledermäuse und sie sind auf der Suche nach Früchten und nach Nektar. Und steigen die gemeinsam in der Dämmerung auf, dann verwandelt sich der Himmel über Sambia in eine schwarze, flackernde Wand. Ja, das ist die größte und einzigartig spektakuläre Migration von Säugetieren in der Luft.
Und hier kommt Fakt 3, der heißt die Chili-Patrouille. Elefanten, die lieben Mais und Hirse. Leider zum Leid der Farmer, denen die grauen Dickhäuter die Ernte auf den Feldern im Lwangwa-Tal im Süden Sambias zerstören. Statt aber tatenlos zuzusehen, verteidigen die Menschen ihre Felder seit ein paar Jahren unter anderem erfolgreich mit Chili-Kanonen. Werden also hungrige Elefanten gesichtet, dann rückt die sogenannte Chili-Patrouille an und feuert Ping-Pong-große Bälle mit Chiliölextrakt gefüllt auf die Tiere. Und wenn die Elefanten dann danach tasten, dann reizt das den empfindlichen Rüssel und die Elefanten ziehen sich sofort zurück.
Na dann, 24 Stunden Sprühregen, Millionen von wandernden Fruchtfledermäusen und eine scharfe Ökowaffe gegen Elefanten. Unsere Top 3 Fakten aus Sambia aus dem Bereich Wissenschaft und Natur.
Was soll das mit dem Geflüster, Inka?
Ich habe gedacht, so machen wir vielleicht die Stimmung nicht kaputt und nehmen die Atmosphäre noch ein bisschen mit.
Alles klar.
Unser erstes Thema heute, die Vogelwelt Sambias. Und mit dabei diese Ornithologin und National Geographic Explorerin.
My name is Chauna Piri. I'm Zambian. Living and working in Zambia, and I'm currently just at the tail end of my PhD. My field of expertise and specialization is ornithology, and I look forward to sharing some of my experiences with you.
Soweit, so gut. Wir haben lange nicht mehr über Ornithologie bei Explore gesprochen, Inka. Warum hast du dich für dieses Thema gerade hier entschieden, in Sambia?
Also mir war das vorher gar nicht so klar, aber die verschiedenen Vogelpopulationen in Sambia, die spielen für das Land eine super entscheidende Rolle, vor allem wenn es um das Thema Landwirtschaft geht. Das sagt auch Chauna.
So yes, our economy is very dependent on copper, but the next best thing after copper is agriculture, and birds are some of the most diverse pollinators that we have in Zambia. So because of the high number of species that we have, a lot of them hopping around in different agriculture fields, they aid that pollination. And there's the tourism aspect of it as well, aside from the well-known charismatic mammal species that we have in Zambia, like the Big Five.
Eigentlich total einleuchtend, ne? Wenn man mal zwei Takte darüber nachdenkt, der wirtschaftliche Aspekt, den die Vögel auf Sambia haben. Das Land ist zwar wirtschaftlich stark von Kupfer abhängig, aber direkt darauf folgt eben dann die Landwirtschaft. Und in diesem Sektor tragen die Vögel als Bestäuber, so kann man es glaube ich übersetzen, ne? Als Bestäuber ihren Teil bei.
Ja, und also klar, der touristische Aspekt, der ist auch nicht von der Hand zu weisen.
Okay. Von wie vielen Vogelarten sprechen wir denn in Sambia überhaupt, denke ich, mal so für einen Überblick?
Also es sind knapp über 780 und mal im Vergleich dazu, in Deutschland haben wir so circa 300 zu beobachtende Vogelarten.
Okay. Also Chauner hat ja eben diese Big Five, die berühmten Big Five erwähnt, ne? Also diese fünf großen Säugetiere, die die meisten Menschen unbedingt mal sehen wollen auf so einer Afrika-Safari. Und zwei kommen ja später noch, nämlich Löwe und Büffel.
Büffel, ja. Und die Elefanten, die hatten wir in deinem Fakt.
Stimmt, eben in den Top 3.
Genau, würden uns noch der Leopard und das Nashorn fehlen, dann wären sie komplett.
Okay. Gibt es in der Vogelwelt auch so irgendwas Vergleichbares wie die Big Five, also die Big Five der Vogelwelt quasi?
Ja, das wollte ich auch direkt wissen. Und das hier, das war Jonas' Antwort.
Of course, we do. So definitely Massies are our endemic species, the Zambian barbet, the black-cheeked lovebird. Zambia also has a very large population of the water crane. The next one, we have shoebills in Zambia. One last one is the vulture species. We have 7 species of vultures. Globally, these are threatened species. So we have a big five of birds, which are like your must-sees that you want to check on your list when you come to Zambia. Yeah.
Also die großen fünf der Vogelwelt sind der Zambian Barbet, der Black-Cheeked Lovebird, dann natürlich der Geier und Chauner erwähnte noch den Kranich und den afrikanischen Schuhschnabel. Aber wir konzentrieren uns in dieser Folge auf die ersten drei. Max, such dir einen aus, mit welchem wollen wir starten?
Dann machen wir es vielleicht chronologisch und starten mit dem ersten, mit dem Zambian Barbet. Ja. Was ist das für ein Geselle?
Ein sehr, sehr kleiner Geselle, das erzählt uns jetzt die Expertin. Und das Geschnatter, das Gezwitscher, was ihr gerade hört, das sind die Zambian Barbets.
So from the beak to the tip of the tail, it's about 13 centimeters. It's a small white bird, but when you look in closer, you get to see that it has a bit of some olive green on its wings, which then fades into a black as it goes towards the tail. And then zooming in on the face, you get to see that it has these red streaks across the eye.
Ein kleiner Vogel, bisschen grünliche Flügel, roter Lidschatten um die Augen. Das ist das, was ich mir gemerkt habe.
Und der schwarze Schwanz, der sich dadurch natürlich deutlich vom weißen Kopf abhebt. Ich habe mal nachgeschaut, was die deutsche Bezeichnung ist. Der Zambian Barbet ist bei uns unter dem Namen Feigenbartvogel bekannt. Das liegt daran, dass er klar besonders gerne Feigen frisst, aber vor allem hat das mit dem Holz des Feigenbaums und der Art und Weise zu tun, wie der Zambian Barbet sein Nest baut.
They are cavity nesting species, meaning that they don't make your typical nest from grass, leaves and other things, but they use their beak to actually excavate a cavity on fig trees, which are their specialized type of tree. So the fig trees are not hardwood. They are very soft. So even that beak of the Zambian barbet is able to make a hole, which they use as the cavity. So they nest in groups. They are communal nesters. So you'd get 2-3 pairs, sometimes even 4, laying their eggs in one nest, which gives them that opportunity to have some members remain at the nest and harass you if you make any noise, and others go about foraging and looking for food. So that's about the Zambian barbet.
Also wirklich nochmal zum Mitschreiben, ne? Der Zambian barbet, der lebt nur auf und in Feigenbäumen, weil das Holz ein bisschen weicher ist. Er kann dort sein Nest mit dem Schnabel quasi reinhacken, reingraben und das Nest nutzen dann mehrere Vogelpaare zusammen als Communal Nesters, so hat sich's ja genannt. Irgendwie so eine Vogel-WG, ne? Eine Brut-WG.
Ja, und nicht nur das sind seine Besonderheiten, sondern auch, dass er wirklich nur in Sambia vorkommt und damit ist er ein echter Endemit, wie man sagen würde.
Also er kommt nur in diesem einen speziellen Gebiet vor und sonst nirgendwo, ne?
Ja, und das auch sogar nur in einem Kreis von rund 90.000 Quadratkilometern im südlichen und zentralen Sambia, weil eben dort die meisten Feigenbäume zu finden sind. Und wie und wann ihr den schüchternen und seltenen Zambian Barbet in Sambia am besten aufspürt, hier der Tipp der Ornithologin.
The key thing, firstly, is patience and willingness to wake up early in the morning. So they are easiest to see early in the morning, just as they get out of their nests. And then if you go between August and November, which is the breeding season, you always have a pair that remains around nests where they have eggs or chicks.
Sehr früh aufstehen, ganz viel Geduld mitbringen und am besten irgendwann zwischen August und November zur Brutzeit kommen, ja, um diesen Zambian Barbet zu erleben. Mhm. Das ist gemerkt. Welchen Vogel aus Sambia haben wir noch auf der Liste, den man unbedingt kennen sollte?
Also Chauna schreibt gerade ihre Doktorarbeit über einen anderen nur in Sambia vorkommenden Vogel, nämlich den Black-Cheeked Lovebird, den du vorhin auch schon erwähnt hattest.
Genau, ja.
Im Deutschen ist er als Rußköpfchen bekannt. Und das Rußköpfchen, das ist ein kleiner Papagei in Sambia, der so aussieht.
The black-cheeked lovebird actually looks as its name says. It has black cheeks. So it's a small parrot. It's Africa's smallest parrot, actually. Its body is generally green, and then it has those iconic black cheeks. And then it looks like it's wearing an orange bib. So you have an orange bib on its chest, and then the green continues. Their eyes also stand out. They have a white ring around the eye. So they are in the group of lovebirds called the white-ringed lovebirds. So they have that little ring of white around the eye.
Sehr bunt, noch dazu der kleinste Papagei Afrikas. Grün, schwarze Wangen, weiße Ringe um die Augen. Das ist so ganz grob der Look, ne?
Und so ein orangenes Lätzchen auf der Brust. Also es sieht zumindest nach Lätzchen aus. Und der Schnabel, der ist übrigens rot. Das hatte sie gerade eben nicht erwähnt.
Sag mal nochmal, kleinster Papagei Afrikas. Von wie klein sprechen wir da?
Der ist nicht viel größer als der Zambian Barbet. Also ausgewachsene Black-Cheeked Lovebirds, die sind circa 17 cm groß. Und wir hören uns jetzt mal die Rußköpfchen, die Black-Cheeked Lovebirds an. So klingen sie.
So ein völlig schrilles Gepiepse irgendwie, ne? Das klingt schon so ein bisschen nach Wellensittich.
Also man kann die Black-Cheeked Lovebirds nicht überhören, weil sie fast immer in riesigen Gruppen auftreten. Und das vorrangig in der Nähe von Wasser. Das brauchen sie. Die kleinen Papageien haben nämlich eine, sagen wir mal, eher trockene Ernährung.
Ich hatte ja schon im Intro gesagt, dass die Tiere einen riesen Durst haben. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführen. Wovon ernähren die sich, was so trocken ist, dass sie da so viel hinterher trinken müssen?
Also vorrangig von staubigen Insekten, von trockenen Früchten, aber auch viel von Grassamen. Und Schauner und ihr Team haben etwas Interessantes herausgefunden. Nämlich, dass viele Farmbesitzer oder besser gesagt ihr Vieh, ihr Wasser mit den Papageien teilen müssen.
One of the things we found out is that lovebirds actually drink from all kinds of water sources. They don't just go to natural rivers or streams. They actually drink from cattle troughs. So you find people have cut off, you know, like a tree trunk, and they cave it out and put water in there and make a trough for livestock, and boom, lovebirds are drinking from there. As long as the cows are not there and the people are not there, the lovebirds are good to come in and drink. And that, for lovebird conservation in Zambia, is a big deal, because then it tells us that we can talk to people in these areas, raise awareness about the importance of this bird and why we need to help it to get access to water.
Das heißt, die Black-Cheeked Lovebirds, die Rußköpfchen, die kommen in Scharen immer wieder zu diesen gleichen Viehtränken auf den Farmen, um dann daraus mitzutrinken. Ne?
Also wenn es die nächste erreichbare Wasserquelle ist für sie, dann nutzen sie die auch. Dabei muss allerdings ein Baum in nächster Nähe sein für den sicheren Rückzug. Und die Tränke, die muss groß genug sein, sodass viele Lovebirds gleichzeitig daraus trinken können.
Nehmen wir vielleicht mal die andere Seite einmal und sprechen über die Farmer. Warum machen die das? Also was haben die Farmer konkret von dieser kleinen Vogelinvasion?
Zusätzliches Einkommen durch Touristen zum Beispiel. Also inzwischen gilt auch der Black-Cheeked Lovebird als endemisch in Sambia. Und viele Vogelliebhaber, die kommen tatsächlich nur, um diese bunten Papageien erleben zu können.
Okay, also dann doch wichtig, zur Erhaltung dieser Tiere beizutragen. Hängt ein bisschen was dran.
Mhm. Ja, und Aufklärung ist noch aus einem weiteren Grund wichtig. Die Black-Cheeked Lovebirds, die werden oft gefangen und dann auch verkauft. Nicht nur, weil sie so schön aussehen, sondern weil die Menschen sich erhoffen, dann entsprechenden Papagei zu Hause zu haben.
Mhm. Mhm. Können die denn überhaupt sprechen? Also sprechen in Anführungszeichen natürlich, aber können die das?
Nee, genau. Aber sie werden mit diesem Versprechen leider am Straßenrand verkauft. Sie verenden dann oft in den Käfigen oder werden im allerbesten Fall freigelassen. Aber also sprechen können sie nicht.
Wie ist das generell in Sambia? Ist Wilderei, Weiterverkauf von Vögeln, ist das ein Thema da? Ja. Ist das ein großes Thema?
Ja, also nicht nur, um sie als Ziervögel zu halten, sondern, und das ist spannend, oft auch aus vermeintlich medizinischen Zwecken und Aberglauben. Und dieses Thema, das bringt uns jetzt auch zu unserem nächsten Vogel, nämlich dem Geier. Und da hat mir Chauna von folgendem sehr traurigen Erlebnis erzählt.
So we were doing some surveys in the northern part of Zambia, one of our national parks, and the scouts alerted us of a queue of an elephant. And then when we got to the site, we found slightly over 100 vultures that had been poisoned. Well, at the time, we didn't know that it was poisoned, but there were 100 vultures that were dead around this elephant carcass, and some of them had had their heads and feet taken off. One of the issues that's there generally in Africa, it's very common in Western and Southern Africa, is the belief-based use of vulture parts. So vultures have really great eyesight. The problem is that has been misinterpreted as being able to see the future. And that's what's getting the vultures into trouble.
Da war wirklich sehr viel drin gerade, deshalb vielleicht ganz kurzer Recap für euch. Chauner hat auf einer Expedition einen Elefantenkadaver umgeben von über 100 toten Geiern entdeckt. Und viele von diesen toten Geiern, denen waren die Füße abgetrennt, denen waren die Köpfe abgetrennt. Und vermutlich eben aus dem Grund, weil den Geiern wegen ihrer guten Augen nachgesagt wird, dass sie in die Zukunft sehen können. Mhm. Okay, totaler Aberglaube, ne?
Ja, absolut. Und das sind leider keine Einzelfälle. Es kommt immer auch in Südafrika oder in Botswana zu Funden von Hunderten von toten Geiern, eben aufgrund der Körperteile für in Anführungszeichen traditionelle Medizin. Mhm. Und das wirkt sich natürlich extrem auf die Population der Geier aus.
Aber Chauna sagte ja gerade auch, dass diese Geier vergiftet worden sind. Mhm. Vielleicht magst du dazu was sagen.
Ja, also in diesem Fall wurden die Geier nicht vorrangig vergiftet, um an ihre Gliedmaßen zu kommen, sondern aus einem anderen Grund. Und der steht wieder eng im Zusammenhang mit Wilderei.
When vultures see that an animal has been killed, they start to circle high up there. So you have very large flocks circling above a queue. And rangers know what that means. So they want to get to that place and see what has happened. Poachers don't want that. So what the poachers do when they have a queue, before they even see a vulture, they want to open it up and lace it with poison. Unfortunately, the common things that are used now are pesticides that are intended for agriculture. And once the vultures see that this is dead, the blood is flowing, they get down and they feed on it. So poachers use that tactic to hide from rangers, and they are able to get away before the rangers actually arrive or even see that anything has happened.
Also wirklich so eine ganz perfide Taktik hier. Wilderer vergiften das Aas des erlegten Tieres mit tödlichen Pestiziden, damit die Geier das Gift fressen, dann nicht mehr aufsteigen und damit nicht mehr über diesem Tatort kreisen können. Und so lassen sich dann letztlich erlegte Tiere nicht mehr so leicht von den Rangern entdecken. Das ist, glaube ich, die Idee dahinter, ne?
Exakt. Mhm. Und das Vergiften von Wildtieren, wenn es niemandem auffällt, das könnte ja noch größere Kreise ziehen. Das ganze Gebiet ist ja dann kontaminiert und es könnten noch mehr Geier oder ja auch andere Tiere kommen und von diesem Aas fressen. Also es ist ein großer Kreis, den das ziehen könnte, ja.
Aber in diesem Fall sind Chauner und ihr Team zum Glück darauf aufmerksam geworden. Ja. Was macht man dann? Was haben die dann gemacht? Also wie ist das Vorgehen, wenn so ein vergifteter, sagen wir mal, toter Elefant gefunden wird?
Da muss es sehr, sehr schnell gehen. Chauner hat dafür extra Ranger und die Communities vor Ort geschult, damit wirklich alle wissen, was zu tun ist. Und diese Schulung, die war übrigens von der National Geographic Society mitfinanziert.
The Explorers Grant that Nat Geographic had given to me in 2018 was to train NGOs and rangers in these different areas, which we are calling hotspots for poisoning, to be able to respond rapidly, making sure that when you get to a site, you check if there are any animals that are still alive that can be assisted. And then you document the scene, everything that you see, the numbers and things like that. And then you start now collecting all the pieces of meat around the dead animals so that you get to a place where you remove everything from the site. And what we've been doing afterwards has been to just burn everything.
Okay, also das ist schnell zusammengefasst. Alles, was möglicherweise vergiftet sein könnte, das einfach schnell aufsammeln, dokumentieren und dann wird alles verbrannt. Mhm. Ne?
Genau, kontrolliert abgebrannt, ja.
Und okay.
Die Aufklärung und die Arbeit aller, um die Geier zu schützen, die ist einfach super dringend notwendig, weil, das hat Chauner mir erzählt, die Geier in Sambia fast vom Aussterben bedroht sind. Dabei sind sie enorm wichtig für das ganze Ökosystem.
A group of 20 vultures who, within 15 minutes, clean out an impala's body and just leave you with bones. So what good equipment do we have as humans that can do that without damaging the ecosystems? They are very useful species to have in these natural habitats where they are the waste managers.
Den Vergleich finde ich eigentlich ganz schön, ne? Also die Geier als effektivste, schnellste, natürlichste Müllentsorger der Natur.
Max, vielleicht ganz zum Schluss noch ein privater Einblick von Chauner. Sie konnte die Geier zu Beginn ihrer Studienzeit nämlich erstmal gar nicht leiden, weil sie unter anderem die Nester des Zambian Barbets zerstören. Aha. Aber mittlerweile hat sich auch Chaunas Meinung über den Geier geändert. Sie sind nämlich alles andere als vermeintlich schmutzige Aasfresser.
We look at what they eat and we think, ah, oh, these birds must be filthy. But having held one in their hands, I can tell you today that they are not as dirty as we think they are. In studying their behavior, you see them early in the morning, get up, go to a hot spring, and you know, at hot springs, you get warm, salty water. I mean, how clean can an animal be that's bathing in warm, salty water? Spending time studying them, paying attention to those little details of things, what they do. Fascinating things like being able to carry 20% of food in their crop, 20% of their body weight. So such behavior was so fascinating. And that's what got me to a place where I was saying vultures are really cool birds. So my dislike for vultures has been resolved. Yeah.
Dann doch ein ganz schön vielseitiges Tier. Der Geier, der ist in der Lage, schwere Beute über 100 Kilometer zu tragen und der jeden Morgen erstmal, wer hätte das gedacht, in der Morgenroutine ein heißes Salzbad nimmt. Hm. Vielleicht helfen solche Fakten ja auch nochmal irgendwie zu einer ganz anderen Sicht auf die Tiere. Ne? Das wär schön. Ja.
Also ich bin jetzt offiziell Geier-Fan und an dieser Stelle tausend Dank an Chaunas Piri für das tolle Gespräch.
Ihr hört Explore, der National Geographic Podcast. Wir sind in Folge 2, Wissenschaft und Natur, direkt aus Sambia.
Und ihr seid mittendrin in unserem zweiten Thema, auf in den South Luangwa National Park im Osten Sambias.
It hasn't rained here for 6 months.
Trockenzeit, kein Regen und das seit 6 Monaten.
So the river's the only lifeline for the thirsty lions and the buffalo. If we can find a spot where they meet, we are in business.
Letzte und einzige Wasserquelle, der Fluss. Hier treffen durstige Löwen und Büffel aufeinander. Die Herausforderung aber, den einen Ort des Aufeinandertreffens zu finden.
This drone will be my eye in the sky. It's great for filming and can also help us scout the river without disturbing the animals.
My name is Bertie. I'm a British wildlife filmmaker and I'm currently working on a very exciting new series for Disney Plus called Epic Adventures.
Für die neue National Geographic Serie Auf ins Abenteuer bei Disney Plus war Bertie Gregory einen ganzen Monat lang mit seinem Team im Nationalpark unterwegs, um ein ganz spezielles Löwenrudel mit den Kameras zu begleiten.
We did one shoot in South Luangwa National Park, and there we got to know an amazing family of lions called the Mwamba Pride. And they are a very exciting pride of lions because they specialize in hunting buffalo, which is basically Africa's most grumpy herbivore. They're just always in a bad mood. There's also often lots of them. So the main herd that we saw our lions hunting is about 250, 300 buffalo altogether.
Also das laut Bertie am schlechtesten gelaunte Tier Afrikas, der Büffel. Das finde ich sehr schön, die Feststellung. Wirklich mieslauniges Tier. Und gerade auf dieses hat es eben das Löwenrudel abgesehen.
Er sagte ja grumpy, mies gelaunt. Also so sehen sie ein bisschen aus. Um euch mal eine Vorstellung zu geben. Sie haben diese gepanzerten und scharfen Hörner, die ganz tief auf ihrem Kopf vorne sitzen. Also eigentlich sieht es so aus, als würden sie den ganzen Tag die Stirn runzeln. Mhm. Und wir haben es auch eben gehört, sie sind fast immer in riesigen Herden unterwegs. 250 bis 300 Büffel, so groß war die Herde, die vor Berties Kameras war.
Und auf der anderen Seite, um wie viele Löwen geht es da in dem Rudel?
So 10 bis 15, würde ich sagen, mit einigen Jungtieren noch.
Okay, also dann gegen so eine große Büffelherde. Mhm. Und wieso sind die Löwen ausgerechnet so spezialisiert auf das Jagen von Büffeln?
Weil das Rudel es quasi trainiert hat.
A pride that is specialized is just a pride that has a habit for doing that over and over again.
Ja, macht Sinn, ne? Also Übung macht den Meister, immer und immer wieder Büffel jagen, das macht dann das Löwenrudel irgendwann zu Spezialisten. Du hast ja gesagt, Bertie und sein Team, die waren einen ganzen Monat in der Trockenzeit vor Ort, ne? Weil sich dann alle Tiere gezwungenermaßen am Fluss treffen müssen, um zu trinken. Macht Sinn, so haben wir es im Einstieg gehört. Mhm. Dieses Szenario macht es dann aber auch für das Kamerateam einfach pragmatisch am wahrscheinlichsten, dann auch eine Jagd filmen zu können. Ne? Weil wenn beide Beteiligten da sind, dann müsste es klappen.
Ja, so ist es. Und für die Löwen ist das ziemlich komfortabel. Ihre Beute kommt ja dadurch direkt zu ihnen.
Almost every day, pretty much every day, all the herbivores make this migration to the river. And so the lions have it super easy. They just hang out by the river nice cool breeze off the river, and the herbivores come to them. So we were there at the height of the dry season, which meant some days it was stupidly hot. And lions famously sleep up to 23 hours a day, which I think is an underestimate. And most of the time they do nothing. And we just had to be there for that one time that they did do something.
Ganz entspannt im Alles. Löwen haben absolut die Ruhe weg. Die lassen ganz bequem ihr Futter zu sich kommen. Mhm. Bedeutet für Gregory und das Filmteam aber natürlich auch letztlich endlose Warterei in der Hitze, hat er ja eben angedeutet. Von wie viel Grad sprechen wir da?
Immer 35 bis über 40 Grad. Mhm. Ich spiele euch nochmal einen Teil aus der Episode vor, weil es einfach so schön zeigt, dass der Job unserer Wildtierfilmenden aus eben genau diesem Warten und so, so viel Geduld besteht.
I think today's the hottest day we've had. It is brutal. I am so sweaty and so smelly. And unfortunately, the lions have chosen the one piece of shade in this entire plain. So we've got to sit out in the sun. But all this waiting, have to remember, is going to make the dramatic action even more special to witness. If it was easy to do, if it was easy to see and film, it wouldn't be nearly as exciting when it all kicks off. If it all kicks off.
Tja, wenn's einfach wäre, dann wäre es auch nicht halb so spannend, wenn es dann endlich losgeht. Also das glaube ich mal sofort.
Ich finde ja diesen Blick hinter die Kulissen immer spannend. Also wenn die Löwen erwachen und sich womöglich auf Jagd begeben, dann springt das ganze Team in der gleichen Sekunde auf und ist sofort bereit zu filmen. Und das Besondere in der Serie, in Auf ins Abenteuer, sie filmen das Ganze aus verschiedenen Blickwinkeln.
Mhm. Und gehört ja heute auch immer dazu, Drohne inklusive wahrscheinlich, ne?
Genau, genau. Also sie hatten zwei Fahrzeuge voller Kameras und bei den schnellen Szenen, wie eben bei einer Jagd, hat Bertie sofort die Drohne steigen lassen und sein Kamerakollege Sam hat aus dem anderen Fahrzeug den Bodenpart übernommen. Und das aus folgendem Grund.
One thing that I'm really keen on doing is live cross-shooting action. So think about it more like a live sports match. So you're cutting between angles live. You're not needing to piece it together in the edit afterwards, so that the viewer really feels like they're on the hunt with the lions and the buffalo.
Kann man sich ganz gut vorstellen, ne? Zack, 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 schnelle Schnitte aus verschiedenen Kameras. Ich hatte diesen Ton mir neulich einmal angehört im Vorfeld zu dieser Aufzeichnung, Inke, heute. Ich fand diesen Vergleich mit der Sportübertragung erst so ein bisschen albern, muss ich sagen. Aber ich verstehe den Punkt, den er machen will, ne? Weil man hat sofort eine Idee vor Augen, wie das filmisch umgesetzt ist, finde ich zumindest. Insofern doch eigentlich ein ganz guter Vergleich, so mittendrin statt nur dabei. Das ist ja das, was man erzeugen möchte dort, ne?
So ist es. Lasst uns jetzt aber mal wieder zurück zu Bertis Suche nach dem Kampfplatz, wo Löwen und Büffel aufeinandertreffen. Sie hatten ein paar Herausforderungen. Erstmal mussten sie die Löwen finden. Die waren relativ einfach zu finden, weil in jedem Rudel eine Löwin mit einem GPS-Sender um den Hals ausgestattet ist im Nationalpark.
Ja.
Aber dann mussten sie ja noch das nächste Puzzleteil für die Episode finden, nämlich die Büffel.
Gut, die haben eine sehr große Herde, aber sie sind nicht mit Sendern versehen, glaube ich.
Richtig,
ne?
Ja. Mhm. Aber es war ja klar, die Büffel waren auf dem Weg zum Wasser, wie fast alle Tiere in der Trockenzeit. Und so eine riesige Herde, klar, die ist ganz gut zu erkennen. Vor allem aus der Luft mit der Drohne. Wir hören noch mal in die Folge rein.
That looks pretty good.
It's a big herd of buffalo.
Copy that.
This is even better than I thought. Gonna check the drone up and get a sense of just how big this herd is. Whoa! The herd is huge! When you look at this wall of black and horns, it doesn't look like a bunch of grass-eating herbivores. It looks like an army marching to battle. They're such big animals. The biggest males can be 1500 pounds.
Ein einziges Gegrolle dieser Büffelherde da, total irre, ne? Also man hat das bildlich vor Augen, was da sich für eine Büffelarmee, Armada, dann irgendwie da Richtung Wasser, Richtung Kampf, wenn du so willst, begibt, ne?
Ziemlich schwere Armee übrigens auch. So ein männlicher Büffel kann bis zu 680 Kilogramm wiegen. Mhm. Das ist schon viel.
Also jetzt muss das Team ja im Grunde nur noch darauf warten, dass die Büffel und die Löwen aufeinandertreffen, ne?
Genau, und die Löwen, die warten wiederum im Schatten darauf, dass die Büffel getrunken haben und vom Flussufer zurückkehren. Ein weiterer Vorteil ist nämlich, mit so viel Wasser im Bauch werden die Büffel noch etwas langsamer und noch schwerfälliger.
Aha, okay, Trick 17, das ist natürlich eine gute Taktik. Was passiert dann?
Dann bewegen sich die Löwen langsam auf die Herde zu, sie bilden eine Art Linie und dann versuchen sie, die schwächsten Büffel ausfindig zu machen in der Herde.
Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, das herauszuheben. Nur die Löwinnen, ne?
Genau, ja. Mhm. Die männlichen Löwen, die jagen gar nicht mit. Hört mal, was Bertie dazu sagt.
Everyone's always obsessed with male lions, right? They've got that amazing, massive mane and they're huge, much bigger than the females and you know, Lion King, all that. But actually, like, when it came to hunting, the males in the pride that we were watching were just useless. Like, they were just rubbish. Whereas the females called the shots. They were amazing, super powerful, clinical killers. The males, we only ever saw them, like, sort of turn up when the females had already killed and they were just looking for a free lunch, or one of the females was in heat and they wanted to mate. So if there wasn't food or sex involved, they just weren't interested.
Es ist so großartig. Ich habe so gelacht neulich nach diesem Statement von Bertie, als ich das erste Mal gehört hatte, weil dieser ungeschönte Blick auf den König der Tiere, ja, den mal nicht so zu glorifizieren, weil der sich einfach weitestgehend nutzlos verhält, außer es geht um Fressen oder Sex, das fand ich einfach großartig. Ne? Also schonungslos, ehrlich hier mal aufgezeigt, fand ich super. Ist einfach mal eine andere Perspektive. Wie geht's dann weiter? Die Löwinnen attackieren die Schwächsten in der Büffelherde und dann, ja, dann was?
Dann machen sie einen Büffel aus, der möglichst getrennt vom Rest der Herde läuft. Dann springen sie auf seinen Rücken und versuchen, an den Hals des Tieres zu kommen und den Büffel dann damit zu Fall zu bringen. Das sind meist mehrere Löwinnen gemeinsam. Aber dieses ganze Prozedere, das hat Bertie gar nicht so sehr beeindruckt.
What was actually interesting was that the teamwork of the buffalo in their defense was more impressive than the teamwork of the lions in their attack, which was a real surprise to me. They were a real formidable meal. If I was a lion, I'd definitely try and eat something else for sure.
Und noch so ein spannender Perspektivwechsel hier, finde ich, weil es geht mal nicht nur darum, wie die Löwen jagen, was natürlich immer große Bilder erzeugt in so Dokumentationen, sondern eben auch darum, wie verteidigen sich so Büffel eigentlich? Ne? Was für Taktiken haben die? Was macht denn ein Büffel eigentlich zu so einem erbitterten Gegner, Inka? Sie sehen grumpy aus, das hatten wir schon. Sie sind schwer, hast du eben gesagt, 600 und noch was Kilo. Aber sie müssen sich ja auch heftig zur Wehr setzen, wenn ich Bertie so zuhöre.
Ja. Normalerweise bilden sie bei einem Angriff auf die Kälber zum Beispiel einen Kreis um das Kalb, die Hörner gesenkt nach außen. Da kommt einfach keine Löwin durch. Hier aber war die Herde in Bewegung und immer wieder, wenn die Löwen, die Löwinnen versucht haben anzugreifen, ist einer der Büffel oder mehrere mit erhobenem Schwanz und gesenkten Hörnern direkt zum Gegenangriff übergegangen. Also 700 Kilogramm Naturgewalt im Galopp auf die Löwin zu.
Oh, they're taking the fight to the lions. Look at that! They're charging. The buffalo are just pouring past the lions. One's on a calf. It's by itself, though. I can't see any other lions around it. The rest of the herd is coming back. Ooh! The lion was right on that buff. I thought that was game over for that calf. And the rest of the herd came back and drove the lion off. I've never seen a prey animal be so aggressive towards the predator.
Also auch ohne Live-Bildmitschnitt ist gar nicht nötig. Also man ist ja sofort mittendrin hier. Also das Kalb wurde von den Büffeln erfolgreich verteidigt. Das haben wir rausgehört. Wer hatte dann am Ende letztlich das Nachsehen? Büffel oder Löwe?
Ja, also ich will dir und euch die Vorfreude auf diese Episode nicht nehmen. Solltet ihr euch anschauen, die Bilder sind auf jeden Fall spektakulär. Ich will nicht zu viel verraten.
Na gut. Also Bertie Gregory hat ja aber nicht nur die Jagd gefilmt. Was hatte der noch so für Geschichten dabei? Der war ja einen ganzen Monat unterwegs da.
Ja, er hat mir noch von einem weiteren Lieblingsmoment aus seiner Zeit im Nationalpark erzählt. Ich habe ja vorhin von dem GPS-Halsband erzählt. Du erinnerst dich? Bei dem, das, was die Löwin um den Hals tragen?
Genau.
Genau. Und da war Bertie dabei, als Tierärzte aus dem sogenannten Zambia Carnivore Program einer jungen Löwin so ein Tracker-Halsband umgelegt haben. Dafür wird die Löwin betäubt und Bertie, der wollte gerne helfen und das konnte er dann auch.
The collaring process was extraordinary. I said to the vet beforehand, is there anything I can actually do as a TV presenter to actually help rather than just stand there and pretend to be helpful? And the vet was like, yeah, sure. And he gave me loads to do. And it was terrifying to have that responsibility. So my job was to make sure the lion was breathing the whole time. So they knocked them out with, I think they use ketamine. If the dose is too high, then that can slow their heart and they'll pass away. So it's really important you make sure they're still breathing. So basically I had for about half an hour my hand over this lion's mouth, feeling her breath on my palm. And that's the best way to measure their breathing.
Bertie Gregory hier als Hilfsveterinär, ja, die Atmung checken, indem man die Hand aufs Maul legt und das für eine halbe Stunde.
Ja, also jeden einzelnen Atemzug musste er zählen. Er war total gebannt. Und dann habe ich ihn gefragt, wie denn bitte seine Hand danach gerochen hat.
Like musty and then there's just like an undertone of rotting meat. They really are smelly animals.
Hände, die trotz Handschuhen danach nach altem, verwesenden Fleisch riechen. Ja. Und als dann sein Adrenalin nachgelassen hat, da hatte Bertie einen Moment zum Durchatmen und zum Nachdenken.
And now that the adrenaline's wearing off from being so close, yeah, it makes me think, you know, in a perfect world, we wouldn't need to put collars on lions, but one day this collar may save this lioness's life. It's a very special thing.
In irgendeiner perfekten Welt, wenn es sie denn dann gäbe, da müssten wir gar nicht erst GPS-Halsbänder um Löwen irgendwie drumlegen. Ist natürlich traurig, aber natürlich auch wahr.
Aber dieses Halsband hat dann wirklich was gebracht. Nach 4 Monaten hat Bertie nach seinem Dreh dann wirklich die Info bekommen, dass dieses Halsband das Leben der Löwin gerettet hat, weil sie in eine Seilschlinge von Wilderern geraten ist. Ja, und so konnte das Anti-Wilderer-Team das Rudel tracken und die Löwin letztendlich befreien.
Naja, immerhin. Happy End, ne?
Ja.
Kleines Happy End.
Finde ich auch.
Und wenn ihr die Folgen mit Bertie sehen wollt, dann könnt ihr das bei Disney Plus tun. Auf ins Abenteuer mit Bertie Gregory. Themenmonat Sambia. Also mir persönlich machen auch jetzt retrospektiv, wenn ich darüber nachdenke, wirklich meist die Themenmonate am meisten Spaß, am meisten Lust, am meisten Bock, wo ich selber gar nichts über das Zielgebiet weiß, ne? Wo man selber völlig blank rangeht. Und für mich war Sambia eine Region aus dieser Kategorie, ne? Wirklich überhaupt nichts drüber gewusst. Und deshalb ist es dann immer einfach, weil dann ist einfach alles spannend, weil alles neu ist. Und das fand ich einfach toll.
Ja, bin ich bei dir. Mir persönlich wurde in dieser Folge mal wieder klar, wie genial unsere Natur eigentlich ist. Und da ist mir ein schönes Zitat von David Attenborough untergekommen, der so schön gesagt hat, niemand wird beschützen, was ihm egal ist. Und niemand wird sich darum kümmern, was er nie erlebt hat. Mhm. Und ich finde, vielleicht tragen wir ja wirklich ein kleines bisschen mit unseren Geschichten bei Explore zum Erleben unserer Natur bei. Das wäre mein Wunsch, das wäre schön.
Das wäre sehr schön. Und im besten Fall machen wir damit im nächsten Monat direkt weiter. Wohin geht's im neuen Themenmonat November?
Es wird passend zur Jahreszeit eisig und kalt. Wir nehmen euch mit in die Antarktis, zu einer ganz kleinen Forschungsstation mit nur 3 Mitarbeitenden. Und welches Casting der etwas anderen Art ihr gewinnen müsstet, wenn ihr ein Winterhalbjahr auf dieser Station mitten im Eis verbringen wolltet, das erfahrt ihr dann im nächsten Themenmonat Antarktis. Und ein paar Eselspinguine übrigens, die begegnen uns da auch.
Wunderbar. Und wie immer gilt, euer Feedback, eure Kritik, eure Themenideen, auch die natürlich gerne per Mail an hilfe.de@disney.com. Hilfe.de in einem Wort, @disney.com. Die Mailadresse gibt es auch nochmal unten in der Episodenbeschreibung und dann freuen wir uns auf eure Mails, eure Kommentare und hören uns ganz bald hoffentlich.
Ciao, macht's gut.